Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora. Leute, diese Folge wird so toll, denn ich stelle euch nicht nur ein traumhaftes Buch vor, das Wort war beabsichtigt, traumhaft, sondern habe im Anschluss auch noch ein Interview mit der wundervollen Autorin. Es geht um das Buch Vengeance von Ruby Braun. Erschienen ist es Ende März im Forever Verlag und es ist jetzt schon auf der Spiegel Bestsellerliste gelandet. Also viel Spaß! Bevor wir Ruby nachher begrüßen dürfen, erzähle ich euch kurz erstmal, worum es in Vengeance überhaupt geht. Wir verfolgen in der Geschichte Nemesis, die an die Academy of Dream Analysis geht. Sie ist nämlich eine Traumgeborene und kann nicht nur luzide träumen, sondern auch nach abgeschlossenem Studium die Realität mit ihren Träumen beeinflussen. Doch eigentlich hat sie ein ganz anderes Ziel, nämlich Rache. Sie will ihren toten Bruder rächen und dabei herausfinden, ob die Schulleiterin etwas mit seinem Ableben zu tun hat. Wäre da nur nicht der Neffe der Direktorin, Mercy, der Nemesis Pläne ins Wanken bringt und ihre harte Schale langsam aufbricht. Eine mega spannende Geschichte mit Twists, Schmerz und Romantik. In einem düsteren akademischen Setting. Jetzt will ich euch noch eine kleine Szene aus dem Hörbuch einspielen. Das Hörbuch ist vom Hörbuch Hamburg Verlag und die Sprecher sind Sarah Dorsel und Leonard Hohm. Und in dieser Szene treffen Mercy und Nemesis zum Beginn des Buches auf einer Party im Gewächshaus aufeinander. Viel Spaß!
Wer wird seine Seele an den Sandmann verkaufen? Brüllt ein blonder Student und springt auf und ab. Wer wird seine Seele an den Sandmann verkaufen? Er hält ein Tütchen mit goldglänzendem Pulver in der Hand, doch ich fokussiere sein Gesicht und erkenne in ihm den Hünen wieder, der mir im Speisesaal schlafwandelnder Freak zugezischt hat. »Wird?« fragt Ezra an der Hand ihres Bruders. »Was ist mit dem freien Willen?« Doch der Blonde geht nicht auf ihre Bemerkung ein, sondern hüpft immer ungezügelter durch die Menge, rempelt andere an, fällt beinahe zu Boden, doch rappelt sich wieder auf. Als er das Tütchen aufreißt, ertönen mehrere Rufe gleichzeitig. »Warte! Scheiße, Melchior, lass das! Spinnst du?« Doch zu spät. Melchior hat den Inhalt bereits auf seine Handfläche geschüttet und pustet kräftig. Das glitzernde Pulver breitet sich aus, schwebt wie Sternenstaub durch die Luft, wie bei einem Schneegestöber ist alles voll davon. Es rieselt nieder auf Boden, Haut und vor Abenteuerlust offene Gesichter. Und bevor ich verstehe, atme ich das Gemisch ein. Mercury schließt genießerisch die Augen und das Pulver setzt sich in seinen tiefschwarzen Wimpern ab, trifft auf seine vollen Lippen. Träge fährt er sich mit der Zunge über die Unterlippe, während ich ein unangenehmes Kratzen im Hals spüre und mir nicht anders zu helfen weiß, als noch einmal nach Luft zu schnappen. Meine rechte Hand hält immer noch das Glas fest, doch meine linke schnellt an meine Kehle. Was ist das? Schlafmohn. Mein Gegenüber öffnet die Augen. Aus dem weißen Milchsaft der Pflanze wird Morphium gewonnen. Das wollen wir doch alle, oder? Schön schlafen. So schön schlafen. Das Kratzen wird zu einem Brennen. Es wäre vernünftig gewesen, das Gewächshaus umgehend zu verlassen, als Melchior das Tütchen aufgerissen hat. Doch jetzt ist es zu spät. Ich will meine Seele nicht an den Sandmann verkaufen, sage ich dennoch. Ich will nicht so enden wie mein Bruder. Keine Sorge. Mercury lacht angesichts meiner aufkommenden Panik. Das Pulver wird aus den Samenkapseln hergestellt. Es macht bei weitem nicht so süchtig wie der Saft. Es versetzt dich vielmehr in einen tranceähnlichen Zustand, als dass es dich einschlafen lässt. Ein bisschen wie das Zwischenstadium zwischen Schlaf und Aufwachen. Vielleicht ist das Einbildung, doch ich spüre einen leichten Schwindel. Du musst nur vorsichtig sein, was du in dem Moment des Konsums empfindest. Wie meinst du das? Er hebt die Hand und einen Moment lang fürchte ich, dass er mich anfassen möchte, doch er deutet nur auf mein Haar, in dem goldene Partikel des Pulvers glänzen. Mein Blick fällt auf die fingerlosen Spitzenhandschuhe, die er ebenso wie zahlreiche Silberringe trägt, grobe wie feine. Die Emotion, die du bei Einnahme des Pulvers verspürst, wird verstärkt. Also wähle weise. Verletzlich. Verletzlich ist das Erste, was ich fühle, und das Zweite, was ich denke. Denn zunächst geht ein Fuck durch meinen Kopf. Was fühlst du? Lenke ich ab. Trauer. Er sagt das Wort so nüchtern, als würde Trauer einen Menschen nicht irreparabel brechen. Ich will fragen, ob Trauer wirklich eine Emotion oder vielmehr ein Prozess ist, doch meine eigene Verletzlichkeit macht mich angreifbar genug. Als würde er meine Dünnhäutigkeit spüren, lehnt er sich noch ein wenig weiter zu mir vor und sagt, »Genug von mir. Wir waren bei deinem Namen stehen geblieben.« Mein Blick rast über sein Gesicht. Wenn ich mir mehr Zeit lasse, wenn ich bedächtig von seinen dunklen Augen zu der geraden Nase und dem akkurat geschwungenen Mund sehe, werde ich nie wieder damit aufhören. Ich werde mich nie wieder an seinem Gesicht satt sehen können. Den Blick auf das Kristallglas gesenkt, beschließe ich, mich ebenso ahnungslos zu stellen, wie er es anscheinend ist. Und dein Name lautet? Mercury Sterling. Sterling? Wie die Direktorin? Jupiter Sterling? Sie ist meine Tante. Deine Tante? Ach so. Vielleicht liegt es an dem Pulver, an dem Getränk oder schlicht an meiner Verfassung, doch das Geschehen scheint wie in Zeitlupe verzerrt. Ich hebe den Blick, treffe auf seinen, gerate in diesen Sturm, sage, Mercy, hm? Woraufhin er verlangsamt einen beringten Finger an seine Lippen legt und 1-2 Sekunden verstreichen lässt, ehe er antwortet, wenn du mir wehtun möchtest, nennst du mich so. Mercy, wiederhole ich. Ich weiß, dass du mir wehtun wirst, sagt er mit einem herausfordernden Funkeln in den Augen. Ich frage mich nur, wieso. Ich sehe hinauf zur gläsernen Decke. Heute Nacht sind keine Polarlichter zu sehen, dafür ist es zu bewölkt. Heute Nacht gibt es nur das pink schimmernde Gewächshaus und darin einen jungen Mann, der Sternenstaub geatmet und mich gefragt hat, wieso ich ihm wehtun werde. Weil, wispere ich so leise, dass er es unmöglich hören kann, deine Tante eine Mörderin ist.
Und jetzt habe ich Ruby Braun im Interview und freue mich sehr, mit dir über Vengeance zu sprechen.
Hallo zusammen, ich bin Ruby und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Und ich muss dir zuerst ein großes Kompliment aussprechen. Ich habe Vengeance verschlungen und einfach gestern den ganzen Tag noch das Buch gelesen und beendet. Und es war einfach richtig toll.
Das freut mich sehr.
Was hast du da mit uns gemacht? Naja, wir starten einfach mal mit der ersten Frage rein, die ich an dich habe und die ich eigentlich gefühlt immer stelle. Ich habe bisher ein Interview noch geführt, aber ich stelle das jetzt immer. Und die ist, wie bist du auf die Story gekommen?
Im Winter 2022 habe ich meine Masterarbeit geschrieben, unter anderem zu Sigmund Freud Psychoanalyse. Und in diesem Zeitraum habe ich dann noch den Horrorfilm Nightmare on Elm Street geguckt. Und in dem Film wird eben auch schon diese Schnittstelle bedient zwischen Traum und Wirklichkeit, weil der Mörder seine Opfer im Traum umbringt. Und es war dann so, dass diese zwei ja auch durchaus naheliegenden Themen, also irgendwie Psychoanalyse, Freud und Träume und so, die gab es gleichzeitig in meinem Kopf. Und dann ist mein Gehirn zu dem Entschluss gekommen, dass wir darüber auf jeden Fall was schreiben müssen. Und ich wollte dann gerne etwas über Träume schreiben, weil ich es einfach ein unheimlich spannendes Thema fand. Aber ich wollte es auch auf jeden Fall so dunkler psychologisch machen. Also ich wollte gerne über Träume, Albträume, aber eben auch über das Unterbewusstsein, über menschliche Abgründe, über Vorgänge, die einem vielleicht mal mehr, mal minder bewusst sind. Darüber wollte ich auch gerne schreiben. Und das war dann quasi wie so der Ton für die Geschichte und für die Idee.
Richtig geile Idee einfach. Ich habe ja auch Silber früher richtig geliebt. Und ich finde, du hast es dann einfach noch mal auf so eine andere Stufe gehoben, meiner Meinung nach. So diese ganzen Traumwelten, das dann auch so verknüpft mit so wissenschaftlichen Aspekten, fand ich mega spannend. War das von vornherein so, dass du das gerne denn als Romantasy ausklügeln wolltest oder halt schreiben wolltest?
Ja, ich finde oder ich schreibe unglaublich gerne Liebesgeschichten oder halt zwischenmenschliche Beziehungen. Und deswegen wusste ich auch schon, dass ich da in dieses Traum psychologische Setting da auch eine Liebesgeschichte gerne erzählen möchte. Und das, was du halt gerade auch gesagt hast, mit Silber, das hatte ich auch dann im Kopf. Ich habe es, glaube ich, damals auch gelesen. Ist ja schon ein paar Jahre her. Aber ich wollte es halt nicht so dreamy machen, sondern ich wollte es halt durchaus dunkler machen. Und vor allem, weil ja auch so von Freud kommt, es so sehr naheliegend war, dass Träume dir erzählen, was du eigentlich willst und so. Also das ist irgendwie nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft, aber ich darf das ja fiktionalisieren und das fand ich dann einfach sehr spannend, was wir immer so, oder was sich meine Figuren dann immer so erzählen, was sie eigentlich wollen, aber was sie dann wirklich wollen und ja.
Ich fand das generell auch einfach richtig spannend. Man hat auch voll viel dazugelernt, habe ich das Gefühl gehabt. So richtig cool gewesen. Und ich komme einfach mal gleich zu meiner zweiten Frage. Ich fand die moralischen Abgründe der Protagonistin sehr interessant, weil es ist ja nicht so wie bei Silber, dass das so, wie du gesagt hast, super verschönigt ist und schnörkelig ist und dreamy, sondern es ist schon düsterer. Und ich würde gerne wissen, gab es zuerst die Charaktere in deinem Kopf, also die mit ihren düsteren Abgründen oder halt die Story? Also natürlich, du hast gedacht, okay, du hast Bock auf hier was mit Träume, was mit Psychoanalyse Freud, aber vielleicht waren die Charaktere ja schon vorher irgendwie da und du hattest irgendwie Bock auf diese Beziehungsdynamik.
Ja, also es war dann auch wirklich sehr, sehr schnell so, dass ich sie, also meine Protagonistin, dann irgendwie bekommen habe. Und spannenderweise, das war bei meinen vorherigen Buchprojekten noch nicht so, aber hier sehr, dass ich die Hauptfiguren über die Namen bekommen habe. Also meine Protagonistin heißt Nemesis und ich bin erst halt über den Namen Nemesis gestolpert. Und das ist ja so angelehnt an die griechische Göttin der Rache, der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und dann habe ich mich irgendwie sehr schnell gefragt, wenn eine Figur so benannt ist, also auch von ihrem Elternhaus so benannt, wer ist sie denn? Also wer muss sie sein, wenn sie nach der Göttin der Rache benannt wurde? Wer muss sie sein, wenn sie damit großgezogen wurde, dass sie irgendetwas rächen soll? Und darüber kam ich dann sehr schnell auf ihre familiären Verhältnisse und eben dann auch den aufzuklärenden Mord an ihrem Bruder oder beziehungsweise nicht aufzuklärenden, sondern dass sie den Mord an ihrem Bruder sogar rächen soll. Und auch bei ihm, also bei dem männlichen Protagonisten und auch dem Love Interest, war es auch so, dass ich über den Namen vornehmlich, also er heißt ja eigentlich Mercury, aber daraus konnte man dann sehr gut Mercy machen und er hat ja auch ein großes Thema von Schuld und Begnadigung. Und fand, also finde ich jetzt auch, wenn ich so mit dir darüber spreche, finde ich nochmal sehr spannend in Retrospektive, dass es tatsächlich über die Namen kam.
Das ist eigentlich eine richtig coole Art und Weise. Richtig nice. Ich fand generell auch nice, dass so Mercys Familie so nach Planeten benannt ist. Ich finde, das ist so, ich habe das noch nie gesehen in einem Buch. Ich fand das irgendwie voll schön. Auch gute Namen einfach. Jupiter und Neptune und Mercy. Fand ich richtig cool. Nemesis, einfach auch so ein geiler Name. Also ich kenne mich ein bisschen mit griechischer Mythologie aus und ich dachte so, schreibe ich mir den Namen auf für, keine Ahnung, spätere Kinder? Weil der ist wahrscheinlich richtig. Es hat es tatsächlich auf meine Liste geschafft, auf meine Good Names-Liste, die ich seit ein paar Jahren führe. Also schon sehr geil. Dann kommen wir einfach gleich mal zur nächsten Frage. Talking about details. In dem Buch hat man auch eine Menge dazugelernt. Nicht nur über Träume, sondern zum Beispiel auch über schwarze Romantik. Oder halt ja auch Freud. Und wir haben ja jetzt schon erfahren, dass du das Freud-Wissen schon hattest und darauf auf die Idee gekommen bist. Aber zum Beispiel haben wir auch sehr viel über Kunstepoche, schwarze Romantik erfahren. Hast du das recherchiert fürs Buch oder war das einfach auch schon im Kopf?
Also die Kunstepoche, die musste ich so recherchieren, weil ich hatte irgendwie in meinem literarischen Studium schon so ein bisschen schwarze Romantik als literarische Epoche, aber als Kunstepoche habe ich das recherchiert. Aber ich wollte halt gerne einen sehr atmosphärischen Roman schreiben. Also ich wollte das Setting, dieses sehr von Nacht dominierte Finnland-Setting an dieser Traumakademie, das wollte ich eben voll ausnutzen. Und habe dann natürlich auch überlegt, wie man halt so einen Uni-Alltag gestalten kann, jetzt abseits nur von so psychologischen und psychoanalytischen und träumerischen und auch ein bisschen so Neuro-Sachen. Also wie kriege ich da noch ein bisschen ein Kunst-Spark rein? Und bestimmt war es auch irgendwie so, dass ich halt wegen den Träumen auch irgendwie auf diese halt auf die Sagengestalt des Sandmanns gekommen bin und dann vielleicht über E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann dann so auf diese Epoche und dann dachte ich, jawohl, das ist ein absoluter Fit, das brauche ich. Und auch einfach, weil mich sowas selbst total interessiert. Also auch vor allem die schwarze Romantik war ja genau die Epoche, die sich mit all sowas beschäftigt hat, was in Vengeance auch so thematisiert wird. Und deswegen hat es einfach sehr gepasst und mich halt auch selbst sehr interessiert. Und dann dachte ich, wunderbar, das nehmen wir. Da gehen wir jetzt alle zusammen in einen Kunstkurs zur schwarzen Romantik.
Ich fand das richtig spannend und es ist so, es war irgendwie richtig krass, weil du hast ja auch zum Beispiel manche Gemälde beschrieben, zum Beispiel der Nachtmahr. Und ich habe das einfach vor mir gesehen, das Bild, habe es aber noch nie gesehen. Also das ist anscheinend sehr gut beschrieben, muss man sagen. Und ich fand das einfach mega interessant und dann halt auch der Professor, der daraus so eine sehr abgründige Arbeit gemacht hat, die ja auch manche Schüler an den Abgrund geführt hat, fand ich auch echt interessant und auch spannend so. Also wenn man manchmal einfach nur so ein bisschen Theorie hat zu einer Kunstepoche, denkt man sich auch manchmal so, okay, aber dass dadurch auch noch so ein bisschen Trouble gekommen ist, gut gelöst. Also ich fand es einfach super. Du hörst mich hier nur schwärmen. In dem Buch werden ja auch harte Themen wie Missbrauch und Verlust angesprochen. Inwiefern war es dir wichtig, auch diese Seite der Charaktere zu beleuchten?
Ja, also genau, Nemesis und Mercy, aber auch andere Charaktere, also wie zum Beispiel auch die Direktorin Jupiter Sterling, die haben wirklich harte Schicksale. Und natürlich hoffe ich, dass ich denen, obwohl es immer noch fiktive Geschichten sind, hoffe ich natürlich, dass ich denen annähernd gerecht werde. Natürlich jetzt auch noch in Band 2 auflösend, aber diese Schicksale gehören zu den Figuren. Das hört sich jetzt vielleicht sehr abstrakt an, weil das ja alles aus meinem Kopf irgendwie kommt und vielleicht hört sich das auch absurd an. Aber wenn ich dann über die Figuren nachdenke in dem Schreibprozess und mich halt frage, okay, wer seid ihr? Warum handelt ihr, wie ihr handelt? Was hat euch geprägt? Wo wollt ihr vielleicht hin? Dann hat sich das bei all den Figuren mir jetzt nicht geradezu aufgedrängt. Also natürlich habe ich immer noch, kann ich das immer noch irgendwie filtern und steuern, was da so passiert in meinem Kopf. So wild ist es dann auch nicht. Aber es war dann, also dass die Figuren mir schon noch ein bisschen ihre Geschichte und ihre Schicksale so miterzählt haben. Und ja, vielleicht schreibe ich auch in fiktiven Geschichten über so sehr schmerzhafte Aspekte des Lebens, weil ich dann auch die Hoffnung habe, bei Lesenden, also ein nicht fiktives irgendwie Gefühl, dann durchaus von Heilung und Wiedergutmachung und auch Hoffnung und irgendwie Liebe, Zuversicht, Freundschaft und so durchaus dann auch die Seite zeigen zu dürfen. Das ist jetzt in Bezug auf Band 1. Es gibt ja noch ein Nachfolgeband, da darf ich noch viel wiedergutmachen. Genau, also dass es eben auch das gibt bei all den harten Schicksalen und bei den toughen Stories, die da durchaus passieren, dass es ja auch durchaus irgendwie Licht gibt und das mit sich selbst, aber eben auch mit den richtigen Menschen, also den richtigen Charakteren, dem richtigen Umfeld.
Ich fand es auch richtig cool, dass halt Figuren auch nicht nur gut oder böse waren, sondern die hatten also wirklich schwarze, dunkle Seiten an sich und halt aber auch gute Seiten, aber die halt total davon geprägt sind, was sie erfahren haben oder wie sie groß geworden sind. Zum Beispiel Jupiter Sterling, die Direktorin, die man am Anfang ja, nein, man hat so eine Abneigung, weil man ja durch Nemesis Augen guckt, so. Und dann erfährt man, ich sag jetzt nicht was, aber man erfährt so Sachen über ihre Vergangenheit und ist so, ah ja, that's why, so. Und das finde ich halt immer schön, wenn man so durch die ganzen Gefühle läuft bei einer Person und die halt nicht immer nur, ah ja, sie ist lieb und nett und toll und hast du gut hinbekommen.
Ja, danke. Ich glaube auch, was ich dann irgendwie versuche, ist so ein bisschen ein rohes Stück Menschlichkeit irgendwie zu schreiben. Also ich versuche die Charaktere, wie du gerade sagst, so zu schreiben, dass man mal mehr, mal weniger Sympathie für die hat. Also es gibt bestimmt auch so sehr klassische Villain-Figuren, die dann auch nicht gemocht werden sollen und dann soll es damit auch irgendwie so stehen bleiben. Aber von denen, also von meinen Hauptfiguren, von Nemesis, Mercy, aber auch von der Direktorin, ist es mir, glaube ich, ein Anliegen, die immer so zu schreiben, dass man merkt, dass das am Ende keine, wie soll ich sagen, wirklich menschlich ekligen Figuren sind, sondern, wie gesagt, dass man mal mehr, mal weniger Sympathie für die hat, aber doch immer merkt, die ringen sehr doll darum, doch ein gutes Herz irgendwie in all dem, was ihnen passiert ist, zu bewahren und zu haben. Und ich hoffe, dass das irgendwie dann doch rüberkommt.
Ja, es ist ja auch total wichtig, dass man die Protagonistin mit der sympathisiert. Aber es ist halt auch einfach schön, dass eine Protagonistin halt nicht immer nur gut ist und nicht immer nur gute Sachen macht, gute Entscheidungen trifft, sondern auch einfach zum Beispiel mal so Gefühle wie Rache fühlt. So was eigentlich ja moralisch ein bisschen verwerflich ist, Rache, man soll sich nicht rächen, aber ich glaube, das ist nur menschlich. Man fühlt sich manchmal auch nach Rache. So. Und ich finde toll, dass sie das durchlebt und dass sie vielleicht auch so darüber hinwegkommt oder halt sich weiterentwickelt. Finde ich einfach super. Das hat mir an Nemesis vor allem sehr gut gefallen. Und genau, einfach mal zur nächsten Frage springen wir. Wen würdest du dieses Buch ans Herz legen?
Ich glaube, ich würde dieses Buch LeserInnen ans Herz legen, die Bock haben auf eine, das sind jetzt nicht meine Worte direkt, aber das habe ich jetzt schon oft gehört, dass es wirklich eine gute, gute Enemies to Lovers ist. Also ich war sehr bemüht, darum, zwei Figuren zu schreiben, die sich irgendwie, die nachweislich Abneigung und Hass und viele negative Gefühle füreinander empfinden, aber beide für sich das so in dem, was ihnen einfach, was sie antreibt, was ihre Motive sind, wo sie herkommen und so, dass man das halt einfach immer so sehr gut begründen kann, warum dieses Thema miteinander haben. Und ich habe jetzt schon öfter gehört, und das war auch so sehr meine Hoffnung, dass es eine gute Enemies to Lovers geworden ist und dass auch die Tension zwischen den beiden sehr gut ist. Also das würde ich allen Leserinnen empfehlen, die darauf Bock haben und vielleicht auch LeserInnen, die noch Lust haben auf schon ein Fantasy-Element und sowas Magisches, also ein magisches Setting, aber es ist halt kein High-Fantasy, also das Commitment ist vielleicht nicht so hoch, wenn man das dann eingehen möchte. Und genau, ich, vielleicht wenn man eben sensibel ist und mit manchen Themen nicht in Berührung kommen möchte, dann sollte man auf jeden Fall, also es gibt auf der Verlagswebsite eine Trigger-Warnung oder ein Content-Warning und auch jetzt in der zweiten Auflage gibt es auch was im Buch, also dass man sich das dann eben nochmal anguckt und für sich entscheidet, ob man es dann lesen möchte oder nicht, weil es eben auch durchaus dunkle, düstere, sehr schwierige Themen behandelt.
Okay, finde ich aber gut, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. Immer wichtig, Triggerwarnung checken, weil früher wurde das halt kaum gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, früher Trigger gelesen zu haben. Da war das, glaube ich, auch noch nicht so ein großer Punkt. Jetzt kommen wir zu einer spaßigen Frage und ich hoffe, du beantwortest sie mit ja. Kannst du luzide träumen oder hast du schon mal luzide geträumt? Wenn ja, was war dein letzter Traum? Wenn nein, was war dein letzter Traum?
Ich kann leider nicht luzide träumen. Das fand ich irgendwie auch, auf der einen Seite finde ich es sehr enttäuschend und auf der anderen Seite finde ich luzide Träumen auch so ein ganz bisschen creepy. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich habe tatsächlich schon mal luzide geträumt, aber es war eher so ein Zufall, weil ich gemerkt, also man hat ja, das sagst du ja sogar, also du, das wird in dem Buch gesagt, dass es so Checks gibt, die man machen kann, zum Beispiel auch einfach auf die Finger gucken oder irgendwie, dass die Zeit anders vergeht, Uhren und so gehen anders. Und das hatte ich einmal, dass mir das aufgefallen ist im Traum, oder unter Wasser atmen. Und dann, das Erste, was ich immer mache, ist mir einen von One Direction so zu schnipsen und dann kommt einer von One Direction.
Wirklich, ich kann nicht mehr.
Das ist mein erstes To-Do im Traum. Das ist halt zweimal passiert bisher. Und immer ist es so abgelaufen. Und dann fliege ich halt. Also das ist dann so mein luzider Traum.
Aber wie geil. Wie geil. Ja. Also wirklich, du weißt dann, okay, ich träume gerade. Und dann kannst du das auch so also nicht nur, okay, ich träume gerade, ich versuche jetzt mit sehr viel Anstrengung mir One Direction, wen auch immer, sondern das klappt dann auch.
Das geht richtig schnell. Ich habe, wie gesagt, einfach Finger geschnipst und auf einmal stand einer von One Direction da und es war wirklich einer der besten Träume. Aber ich habe das Gefühl, dass an dem Punkt auch der Traum so ein bisschen wackelig wird. Also desto mehr man weiß, dass man träumt, desto schneller wacht man, habe ich das Gefühl, auf. Und wie gesagt, das war auch nur ein Zufall. Ich glaube, man kann das trainieren, aber dafür erstmal das erstmal machen, das erstmal schaffen das und da erstmal hinkommen, das ist natürlich so ein Punkt. Aber schade, dass du es nicht bisher erlebt hast, weil es ist wirklich cool.
Ich habe das manchmal bei Albträumen, dass ich dann so eine halbe Bewusstseinsebene da reinkriege und schon, also es fühlt sich so sehr real an, auch die Gefühle, die negativen Gefühle, aber dass ich mich dann so ein bisschen daran erinnern kann, dass das nur ein Traum ist und da so ein bisschen interveniere so in meinen komischen Albtraum. Ja.
Oh, das ist aber gut bei Albträumen vor allem. Das ist wichtig.
Ja, bist du denn jemand, der sich oft an Träume erinnert, also wenn du aufwachst am nächsten Morgen?
Schon. Es kommt auch irgendwie drauf an, wo ich schlafe, habe ich das Gefühl. Also an manchen Orten, zum Beispiel zu Hause bei meinen Eltern, da träume ich immer richtig crazy und ich kann mich immer dran erinnern. Aber so in meinem eigenen Bett halt nicht so. Und das ist irgendwie, meine Mutter sagt Feng Shui. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt. Aber schon. Ich habe, glaube ich, mal gelesen und ich weiß nicht, vielleicht kannst du es bestätigen, du bist ja die Traumexpertin, dass man, glaube ich, sogar bis zu 4-mal träumt in der Nacht und man erinnert sich, glaube ich, nur an den letzten vorm Aufwachen.
Ja, also man träumt auf jeden Fall öfter, weil man ja auch so mehrere Schlafzyklen hinter sich bringt. Und meine beste Freundin hat mir sehr schmeichelhaft eingeredet, dass wenn man sich an die Träume erinnern kann, oft oder regelmäßig, das ist bei mir auch so, dass das ein Zeichen für Intelligenz sei. Also bescheinige ich dir das genau hiermit auch. Und dann dachte ich auch so, ja wunderbar, das hat wirklich hervorragend geschmeckt über die Jahre, dieses Kompliment immer wieder. Ich dachte, ja, das ist eine klare Sache, immer jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, mich wieder erinnert habe.
Ich bin intelligent.
Ich bin so schlau. So schlau, das ist unglaublich. Aber ich muss uns jetzt auch wieder direkt enttäuschen, weil ich glaube, mein bisschen Research hat halt ergeben, dass das nicht so ist. Also, dass man sich halt nur erinnert, weil man aufgewacht ist und sich das halt kurz abgespeichert hat.
Ja, manchmal, oh mein Gott, ich habe früher immer Sprachnachrichten gemacht, wenn ich mich an einen Traum erinnern wollte, kurz nach dem Aufwachen. Das sollte man nicht tun. Weil wenn du die wieder anhörst, es ist so cringe. Also ich sprich dann so manchmal, und da war ich in so einem Camp und da war auf einmal der Typ. Und dann kam Wolf und der ist dann in Kreisen gelaufen. So erzähle ich dann. Und dann am nächsten Tag höre ich mir das an und dachte so.
Aber du schickst sie schon dir selbst. Oder hattest auch diverse Adressaten, die dann so morgens von dir.
Also wenn das zum Beispiel mit einer Freundin war, der Traum, also ich von der Freundin geträumt habe, dann schicke ich ihr das sofort. Und mit manchmal dann, wenn ich richtig wach bin, die Leute leid, die sich das dann so es sind meistens 3 Minuten dann, die sich das dann anhören. Aber ich habe auch früher, glaube ich, gelesen, dass man besser, also dass man schneller luzide träumen kann, wenn man halt so ein Traumtagebuch führt. Genau, und dass man sich dann auch besser erinnert an die Träume. Habe ich früher mal gemacht. Aber ich glaube, das finde ich nicht mehr. Aber wäre interessant, was man so früher geträumt hat.
Ja, voll. Träume sind schon eine wilde. Also alleine sowieso, dass man sich da hinlegt, irgendwie seine 8 Stunden da völlig abgetreten, irgendwie körperlich gelähmt und dann träumt man noch. Das ist schon wild, was danach so passiert.
Das ist auch irgendwie, ich denke mir so, das ist doch auch anstrengend, dass der Körper dann auch noch irgendwie so einen Film schiebt in der Nacht gefühlt. So, ist das wirklich Entspannung oder ist es dann nicht mehr Entspannung? Also beim Albtraum glaube ich nicht, aber ja, ganz komisch. Aber was ist denn der letzte Traum, an den du dich erinnern kannst?
Boah, gute Frage. Ich weiß, also ich kann mich auf jeden Fall eindrücklich erinnern, dass ich, wir waren ja auf der Leipziger Buchmesse, waren wir ja auch gemeinsam bei der Release-Party von Vengeance. Ja. Und da weiß ich, dass ich in der Woche davor habe ich geträumt, dass ich da nackt auf der Bühne sitze, weil ich vergessen habe, mich anzuziehen. Weißt du, so ein Klassiker auch.
Und oh mein Gott, so ein typischer,
es,
ja.
Ja, es kann, also es ist ja auch sehr naheliegend, dass man an der Release-Party dann vergisst, dass man splitterfasernackt aus dem Hotelzimmer stolpert. Das ist einfach sehr naheliegend.
Ja.
Schuhe hatte ich bestimmt an. Weißt du, für die hat es wahrscheinlich gereicht.
Ja. Passiert aber, mir auch so oft, genau ja. Das.
Aber das ist krass. Das weiß ich noch, dass ich das davor geträumt habe.
Boah, ey. Also ich kenne das, wenn man so, man ist so ein bisschen aufgeregt und dann träumt man genau von dem Ereignis. Hatte ich letztens auch und dann habe ich auch geträumt, dass ich dieses Ereignis einfach verschlafen habe. Bin aufgewacht, hatte richtig Panik. Aber dann war alles gut. Es ist so krass, was die Träume manchmal mit einem machen.
Ja, und deswegen glaube ich auch schon, also wie gesagt, das ist jetzt hier alles nur Glauben. Ich bin hier keine wirkliche Traumforscherin. Aber das, weißt du, so das, was einfach in dem Alltag abgeht, in einem Leben und auch in der Psyche, womit man sich halt so beschäftigt, dass das gar nicht in die Träume, dass das sich gar nicht in den Träumen widerspiegelt und so, weiß ich nicht. Weißt du?
Ich glaube auch, man kann das deuten. Ja. Ich habe früher auch immer gegoogelt, so zum Beispiel Flammenregen, weil ich habe mal so von brennendem Regen geträumt, so was das bedeutet. Da habe ich keine gute Bedeutung. Aber man kann, glaube ich, auf alles irgendwie Rückschlüsse ziehen bei den Träumen. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Okay. Dann ist, glaube ich, schon die letzte Frage, die ich mir hier notiert habe. Und das ist eine kurze Frage. Auf was dürfen wir uns in Zukunft freuen von dir?
Also im Herbst 24, am 31.10., genau an Halloween, kehren wir nochmal zurück an die ADA, an die Academy of Dream Analysis. Dann gibt es Band 2, Grace. Und danach, 25, kommt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch wieder eine Reihe, eine Dilogie. Die ist auch Romantasy, die ist von, yeah, vom Setting ganz anders. Also ich glaube auch sehr krass atmosphärisch, aber so gefühlt das komplette Gegenteil davon.
Richtig, aber geil.
Ja, ich habe auch richtig Bock und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann machen wir das, 25.
Oh mein Gott, ich freue mich sehr. Ich bin richtig aufgeregt und gespannt. Aber erstmal muss ich über das Ende von dem ersten Teil hinwegkommen. Dann brauche ich unbedingt den zweiten Teil, der mich heilt. Und dann bin ich bereit, wieder gebrochen zu werden.
Sehr gut. Das ist der Kreislauf.
Ja.
Der genau. Kreislauf.
Aber richtig nice. Sehr cool. Also am 31.10. kommt Grace raus. Der zweite Teil zu Vengeance. Und ich sag euch, ihr braucht den. Ihr braucht den unbedingt, wenn ihr Vengeance beendet habt. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, leider. Aber trotzdem, ich freue mich sehr. Ja, das waren auch schon meine Fragen. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst in dem Podcast. Willst du noch was sagen zum Schluss? Hast du noch irgendwas?
Dankeschön. Ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken, bei allen Zuhörenden. Und falls ihr auch Vengeance irgendwie schon gelesen habt oder darüber gestolpert seid, und es auch mochte, das Feedback, was ich gerade bekomme, ist wirklich sehr überwältigend. Ganz, ganz doll danke. Wirklich aus tiefstem Herzen. Und thank you for having me.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Dann danke dir.
Danke euch. Träumt schön.
Also, was lernen wir aus dieser Podcast-Folge? Setzt dieses Buch unbedingt auf eure Kaufliste und lest es und träumt. Wie dem auch sei, mein Name ist Celine Leonora, ich habe euch Vengeance vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.